Soundcheck Politik, der Podcast mit Andreas Stoch.
Ja, und passend zu diesem Musikstück, und ihr wisst, dass mich der Punk tatsächlich seit frühester Jugend begleitet, passend zu diesem Musikstück, in dem es ja um soziale Fragen und vor allem auch um die Frage Turning Rebellion into Money geht, begrüße ich heute ganz herzlich in meinem Podcast die Präsidentin des Sozialverbandes VDK, Verena Bentele. Liebe Verena, schön, dass du in meinem Podcast dabei bist. Ich freue mich sehr.
Lieber Andreas, schön, dass du mich eingeladen hast. Und mit so einem Lied bin ich noch nie in einem Podcast gestartet, auch in meinem eigenen nicht. Also das ist eine coole Idee.
Also ich glaube tatsächlich, dass Musik da manchmal auch die Türen öffnet. The Clash waren ja, ich sage jetzt mal, eine der britischen Punk-Bands, die so ein bisschen die Wurzeln gelegt haben, und die haben sich in diesem Song hier mit der Situation, der sozialen Situation unserer Gesellschaft beschäftigt. Eine Textzeile: "And ask him for some wealth distribution" und fragt ihn nach etwas Wohlstandsverteilung. Und schon sind wir mitten im Thema, denn ich glaube, dass wir im Moment in Deutschland immer noch einem reichen Land, wenn man das mal Europa oder weltweit vergleicht, leben, aber gleichzeitig doch Menschen so ein bisschen Angst haben, dass sie den Boden verlieren unter den Füßen. Die Teuerungsrate tut es ihrige. Die Menschen müssen immer mehr für so Themen wie Wohnen bezahlen und immer mehr Menschen kriegen Angst. Und in einer solchen Gesellschaft fangen Menschen dann an, auch eifersüchtig, teilweise neidisch aufeinander zu blicken. Wir sehen das ja an der aktuellen Situation, gerade die Diskussion ums Bürgergeld. Und deswegen, liebe Verena, würde ich gerne dich in deiner Rolle als jemand, der sich natürlich um die sozialpolitischen Fragen und vor allem um die ärmeren Menschen in diesem Land kümmert. Wie siehst du im Moment die Situation in Deutschland, gerade was die ökonomischen Daten angeht? Und was ist so dein Blick auf die aktuelle politische Debatte?
Also erstmal mein großer und ganzer Blick auf die Daten im Land, auf die ökonomischen Daten sind, dass wir in einem Land leben, wo die Verteilung vor allem das große Problem ist, wo wir eigentlich besser dastehen, als es uns viele in politischen Diskussionen, in den Medien, auch zivilgesellschaftliche Organisationen, wir müssen alle über die negativen Dinge sprechen, die Missstände anmahnen. Wie gesagt, in den Medien wird permanent die gleiche Geschichte erzählt, die Menschen sollen länger arbeiten, die Menschen sollen nicht so viel Sozialleistung beanspruchen, sondern sie mal selber was tun. Wenn die Welt so einfach wäre, dann hätten wir sicherlich als Sozialverband VDK weniger Zulauf. Also sprich, die Welt ist nicht so einfach. Aber was schon auch ein wichtiger Punkt ist, dass es uns in meinen Augen besser möglich wäre, auch mehr Menschen zu unterstützen, wenn wir nicht eine Zunahme an immer mehr armen Menschen hätten auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch eine wirklich deutliche Zunahme an sehr reichen Menschen im Land. Also das ist für mich schon mit einem Hauptproblem, dass die Schere immer weiter auseinandergeht, dass für die einen der Mindestlohn nicht reicht und für die anderen die Range nach oben auch fast endlos ist, und zu Themen wie Vermögenssteuer, eine höhere Besteuerung, ganz große Erbschaften. Oder wir hatten als VDK vor einigen Jahren auch mal während der Corona-Pandemie eine Vermögensabgabe für superreiche Menschen gefordert. Und damit tropft man irgendwie überall nur ab. Und das zeigt mir, dass wir vor allem ein Problem haben, wie wir das, was da ist, gerechter verteilen.
Das ist eine Beobachtung, ich glaube, die viele Menschen haben. Und umso verwunderlicher ist es ja, dass wir, wenn es dann, ich sage jetzt mal, in politischen Debatten auch ein bisschen schärfer wird, also gerade auch so Verteilungsfragen gestellt werden. Wir hatten ja zum Beispiel vor einem guten halben Jahr auch die Debatten, gerade was das Thema Agrardiesel angeht. Und es ist ja unglaublich, in welchen Debatten dann immer wieder auch solche Symboldebatten geführt werden, wie gerade das Thema Bürgergeld. Also es wird dann quasi suggeriert, dass das eigentliche Problem in unserem Land Bürgergeldempfängerinnen und Empfänger sind, die quasi nicht arbeiten wollen. Es wird also quasi von einigen wenigen, die es ja ganz sicher gibt, aber auf ganz viele Menschen geschlossen, die aufgrund ihrer persönlichen Lebenssituation eben nicht arbeiten können oder nur eingeschränkt dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Nehmen wir mal Alleinerziehende, nehmen wir auch Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen. Wie kommt das eigentlich bei den Menschen an, die ihr ja politisch vertretet, auch als Verband vertretet? Ich kann mir vorstellen, dass das gerade auf die Stigmatisierung, die die Armut ja ohnehin mit sich bringt, nochmal ganz besonders einen Druck auf diese Menschen ausübt. Wie nimmst du das wahr? Wie äußern sich Menschen auch dir persönlich gegenüber?
Also der VdK vertritt ja über 2,2 Millionen Mitglieder und unsere Mitgliedschaft ist sehr unterschiedlich. Wir haben bei uns im Verband Menschen, die Sozialleistungen wie Bürgergeld brauchen und nutzen. Und wir haben aber auch Menschen, die sagen, nö, also das ist schon auch schwierig, so eine Leistung, weil die Leute müssen ja dafür gar nicht irgendwas groß tun und ich gehe arbeiten und habe auch nicht so viel mehr. Also wir haben bei uns beides im Verband und das zeigt mir vor allem eins, wie schnell und wie einfach wir leider durch die Erzählung über Sozialleistungen in diese Debatte reingerutscht sind, dass Bürgergeld vor allem für Menschen was ist, die eben keinen Bock haben, die zu faul sind, wie auch immer. Und wir eigentlich zu wenig oder nie drüber sprechen, was heißt eigentlich, Bürgergeld zu brauchen? Was heißt es für Kinder und Jugendliche, ganz wenig Geld zu haben und sich zum Beispiel nicht die gleichen Sachen wie andere, gleichen Klamotten, gleichen Spielsachen oder anderes leisten zu können oder nicht zur Klassenfahrt mitzugehen oder nicht zum Geburtstag zu gehen? Darüber diskutieren wir wenig. Wir diskutieren auch ganz wenig darüber, was ich erstaunlich finde, wie wir eigentlich Menschen besser unterstützen können, also wie wir Alleinerziehende, du hast sie gerade angesprochen, besser unterstützen können, dass sie eben auch arbeiten können und Kinderbetreuung unter einen Hut bringen können und dann so viel Geld haben, dass sie eben vielleicht keine Sozialleistung brauchen. Also müssen vielleicht auch manche Jobs mal besser bezahlt sein. Oder wie können wir gerade jetzt die jüngste Debatte ukrainische Geflüchtete so qualifizieren, ihnen so Sprachkenntnisse vermitteln oder wie können auch Arbeitgeber Jobs zur Verfügung stellen, wo man vielleicht nicht fließend Deutsch sprechen muss, damit die Menschen eben dann auch in den Arbeitsmarkt einsteigen können. Nur die Debatte ist natürlich für viele Menschen viel komplexer, viel herausfordernder, wie einfach nur zu sagen, das Bürgergeld ist zu hoch und da sind zu viele Menschen drin. Obwohl wir alle, wenn wir uns ein bisschen informieren, eigentlich wissen, dass aus dem Bürgergeld oder im Bürgergeld die Möglichkeiten ja da sind durch Qualifizierung, durch Weiterbildung, durch Möglichkeiten, die es eben durch arbeitsmarktpolitische Instrumente, die es gibt, dann eben auch in den Arbeitsmarkt wieder reinzukommen. Und die Diskussion muss man natürlich führen. Wie kann man Menschen unterstützen? Wie kann man dafür sorgen, dass nicht so viele Menschen trotz Arbeit Bürgergeld beantragen müssen, weil sie einfach so wenig verdienen, dass sie sich das Leben in Stuttgart oder München oder Hamburg überhaupt nicht leisten können? Das sind Debatten, die würde ich gerne führen. Aber mit damit durchzudringen ist extrem schwer, weil das halt etwas weniger einfach ist, wie einfach nur zu schreien, die ukrainischen Geflüchteten sollen doch jetzt mal bitte raus aus dem Bürgergeld. Jeder, der nachdenkt, weiß, aus dem Asylbewerberleistungsgesetz in den Arbeitsmarkt einzusteigen, ist um ein Vielfaches komplizierter und nicht so einfach möglich wie aus dem Bürgergeld. Also alle, die das fordern, wollen im Prinzip nicht, dass die ukrainischen Geflüchteten hier arbeiten oder was. Also finde ich schon auch eine sehr schräge Debatte.
Da bin ich dir auch sehr dankbar, dass du das so klar ansprichst, weil das, was ganz konkret Herr Dobrindt ja gefordert hat, auch die Menschen quasi zurückzuschicken, die nicht arbeiten. Also wenn wir uns das mal angucken, dann sehen wir, dass gerade die Menschen, die beim Jobcenter ja sind, und du sprichst ja auch die Vermittlung in den Arbeitsmarkt an, es sind gerade mal 0,2%, bei denen überhaupt Sanktionen verhängt werden, weil sie sich tatsächlich nicht um Arbeit kümmern. Aber das heißt eben, dass der ganz große Teil das nicht ist. Und wenn man mal zurückschaut auf die Zahlen der Menschen, die 2015/16 zu uns gekommen sind, ich habe das gestern mit Hubertus Heil besprochen, der sagt, inzwischen sind von den Menschen, die damals zu uns kamen, mehr Menschen im Arbeitsmarkt als die Deutschen in der gleichen Altersgruppe im Arbeitsmarkt sind. Ich glaube, das ist einfach dann ein Märchen, das erzählt wird, das aber in so eine populistische Grunderzählung reinführt und die spaltet die Gesellschaft letztlich. Deswegen ist es, glaube ich, auch ganz gefährlich, wenn auch Menschen aus dem konservativen politischen Feld glauben, mit dieser Art Populismus Punkte machen zu können. Ich halte es wirklich für hochgefährlich und es zeigen ja auch Entwicklungen in den anderen europäischen Ländern, wozu das führen kann.
Ja, genau. Und das ist die Herausforderung, die ich halt vor allem sehe, ist, dass wir für Menschen hier in Deutschland wirklich auch interessante und gute Möglichkeiten schaffen können durch Sprachkurse, durch Weiterbildung oder auch dadurch, dass wir uns mal damit befassen, wie kann man eigentlich ausländische Bildungsabschlüsse hier schneller anerkennen. Das sind ja alles Themen, darüber zu diskutieren, lohnt sich schon wirklich, dass wir da auch besser werden in Deutschland, dass auch Arbeitgeber sagen, okay, ich stelle auch jemanden ein, wie gesagt, der noch nicht ganz perfekt vielleicht in Deutsch ist, aber der kann das ja hier im Arbeiten viel besser lernen, als wenn jemand nur zu Hause ist oder nur im Sprachkurs ist. Den Sprachkurs wie in anderen Ländern kann man auch nach dem Arbeiten dann abends noch machen oder
absolut.
Kann man irgendwie integrieren. Ja. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten und Modelle und darüber mehr diskutieren, das würde mich ehrlich gesagt freuen.
Und ich glaube, das ist genau der richtige Punkt. Wir müssen es schaffen, den Menschen Teilhabe zu ermöglichen. Und ich glaube, das Bürgergeld hat ja nicht zum Ziel, die Menschen möglichst lange im Bezug von staatlichen Leistungen zu halten, sondern sie zu, ich sage es mal, so fit zu machen, dass sie auch wieder auf dem Arbeitsmarkt Fuß fassen können. Es geht zum einen natürlich um die Frage, wie wir Betreuung organisieren. Ja, also eine Kita, eine Ausgabe für einen Kita-Platz. Und in Baden-Württemberg haben im Moment 60.000 Kinder, die einen Platz bräuchten, keinen Kita-Platz. Und jetzt können wir uns beide mal Gedanken darüber machen, ob das die Eltern sind, die notfalls ihren Rechtsanspruch gerichtlich durchsetzen. In der Tendenz sind es die eher nicht, sondern es sind die Kinder, die es wahrscheinlich am dringendsten bräuchten, sowohl als für ihre Bildungsbiografie, aber auch was die Möglichkeiten zum Arbeiten angeht für ihre Eltern. Wir haben auf der anderen Seite das Thema der geringqualifizierten oder nicht qualifizierten Menschen. Die brauchen für einen immer komplexeren Arbeitsmarkt natürlich auch die Fähigkeiten, um dort standhalten zu können. Und ich glaube, letztlich geht es um den handlungsfähigen Staat, also eine Struktur, eine gemeinwohlorientierte Struktur, die dafür sorgt, dass möglichst alle Menschen eine selbstständige Teilhabe am Staat haben können. Aber jetzt haben wir vorhin den Song von The Clash gehört. Turning Rebellion into Money heißt da eine Textzeile. Also Rebellion in Geld verwandeln. Sind wir eigentlich in Deutschland, ist eine ganz provokante Frage, sind wir in Deutschland zu brav, wenn wir uns mal anschauen, dass in Frankreich zum Beispiel soziale Unruhen wie die Gelbwestenproteste sind? Würdest du dir manchmal mehr Rebellion wünschen gegen ungerechte Entscheidungen?
Talking about Revolution, um es mit Tracy Chapman vielleicht zu sagen.
Genau.
Das habe ich früher immer gemocht.
Ja.
Oder mag ich noch immer, weil das finde ich eigentlich gut. Einfach auch manchmal die Menschen zu mobilisieren und denen eine Stimme zu geben, die sonst vielleicht keine haben. Weil es gibt natürlich viele Gruppen, die können gut für sich einstehen. Mein Lieblingsbeispiel, als die Elterngeldverdienstgrenze abgesenkt werden sollte, von 300.000 auf 100 bei Double-Income-Eltern waren es, glaube ich, 180.000 brutto. Also 150.000 waren es auf jeden Fall netto, 180.000 brutto. Und als das abgesenkt werden sollte, dann haben sich die gut situierten, gut digitalisierten verbündet und sind aufgestanden als Akt der Emanzipation, haben sie dann innerhalb von wenigen Tagen 600.000 Unterschriften gesammelt gegen diese gemeine Regierung, die ihnen kein Elterngeld zubilligt. Ich meine ganz ehrlich, wenn ich 180.000 Euro Jahresbruttoeinkommen habe, werde ich mich nicht deswegen gegen oder für ein Kind entscheiden, sondern ich werde die Entscheidung wahrscheinlich aus anderen Gründen treffen, ist meine Meinung. Wenn man aber versucht, Unterschriften zu sammeln gegen Kinderarmut, wird es schon verdammt schwer, weil da kommen ja die ganzen Bedenkenträger, da kommen die, die sagen, ja, also hören wir auch von einer der regierenden Parteien in Berlin. Also erstmal müssen noch die Eltern in Arbeit gebracht werden. Wir brauchen noch den Kindern irgendwie kein Geld für Bildung und Teilhabe geben. Das ist schon eine sehr elitäre Herangehensweise, finde ich. Und da wäre manchmal so ein bisschen Revolution oder ein bisschen Rebellion vielleicht gar nicht so ganz schlecht. Ich finde zum Beispiel einen guten Punkt oder eine Initiative, die das jetzt in den letzten Jahren ja wirklich gut gemacht hat, waren Fridays for Future, die das Thema Klimawandel stoppen auf die politische Tagesordnung gebracht haben. Und andere, die wirklich auch für ihre Sache protestieren, haben damit ja auch durchaus Erfolge. Ich bin natürlich sehr für den friedlichen Protest, aber ich bin auch schon dafür, eben auch sich mal mit seiner Stimme und seinem Anliegen zu zeigen. Und das, wir im VDK, wir wollten eine Demo starten dafür, dass endlich alle, auch ihr Abgeordneten, Beamtinnen, Beamte, Selbstständige, alle in die Rentenkasse einzahlen. Wollten wir 2020 eine Demo machen zum Motto Rente für alle. Und damit meine ich nicht, dass ich mit meinen damals 38 schon eine Rente hätte haben wollen, sondern dass wirklich alle in die Erwerbstätigenversicherung einzahlen. Und wenn nicht die Pandemie und der Lockdown gekommen wären, hätten wir eine fette Demo gemacht. Und ich werde die irgendwann nachholen. Ganz
das ist sehr, sehr wichtig, glaube ich, weil gerade im Bereich der sozialen Sicherungssysteme wissen wir ja, was los ist, ja, auch durch das Thema der Demografie. Und ich glaube, sowohl in der Krankenversicherungsdebatte, ja, da wird ja dann das Thema Bürgerversicherung oft gerne als Einheitsversicherung geschmäht, aber auch was das Thema Rentenversicherung angeht. Wir könnten in diesem Land mehr Menschen mehr Sicherheit geben, wenn wir nicht ein soziales Sicherungssystem hätten, in dem sich letztlich Reiche herauskaufen könnten, die bestimmte Einkommensgrenzen überschreiten. Und ich glaube deswegen, dass das eine ganz wichtige gesellschaftliche Debatte ist. Du hast vorhin die Zusammensetzung der aktuellen Bundesregierung angesprochen. Mit einem dieser Partner geht da halt schon mal gar nichts. Das, glaube ich, merken wir an vielen Stellen, gerade auch wenn es um so ein wichtiges Thema wie die Kindergrundsicherung angeht. Übrigens, diese Kindergrundsicherung steht im Koalitionsvertrag. Also hinter die Formulierung kann sich eigentlich auch niemand so einfach. So ist es. Genau. Gut, was sind denn, jetzt waren wir beim Thema Armut, was sind denn noch Themen? Ich weiß, dass der VDK, der für uns hier in Baden-Württemberg auch ein wichtiger Partner und Gesprächspartner ist, was sind denn die Themen, die euch noch ganz besonders auf den Nägeln brennen? Wir hatten zuletzt zum Beispiel eine intensive Diskussion zum Thema Pflege. Wir wissen, dass in Deutschland immer mehr Menschen pflegebedürftig werden. In einem Land wie Baden-Württemberg, die Zahlen steigen. Wir sind im Moment, glaube ich, bei über 400.000 Menschen. Der Großteil dieser Menschen wird zu Hause von den Angehörigen gepflegt. Etwa ein Viertel ist in stationären Einrichtungen. Deswegen die Frage an dich, was sind so die Maßnahmen, wo du, auch wenn du sagst, da ist jetzt ein akuter Handlungsbedarf, weil die Zahlen werden ja zunehmen, auch der Fachkräftebedarf in diesem Bereich, was wäre so eine Agenda von dir persönlich oder des VDK, um dieses Thema Pflegenotstand besser in den Griff zu kriegen?
Also ein ganz wichtiges Thema für uns, und da möchte ich mir jetzt wirklich direkt wieder am Koalitionsvertrag der Ampelregierung orientieren, ist, dass es endlich eine Lohnersatzleistung gibt für pflegende Angehörige. Ich weiß, dass das manche, auch Gewerkschafter und so weiter, ein bisschen kritisch sehen, dass dann nicht die Menschen daheim bleiben, anstatt arbeiten zu gehen und sich um die Angehörigen zu kümmern, vor allem natürlich die Frauen. Die Realität ist aber eh so, dass über 80% der Menschen hier zu Hause gepflegt werden und pflegen, und diese Menschen verzichten im Moment halt selber auf ganz viel. Die verzichten auf Einkommen, die verzichten teilweise darauf, Vollzeit arbeiten zu gehen, und reduzieren die Arbeit oder steigen ganz aus über eine gewisse Zeit. Und deswegen ist für uns wirklich orientiert am Pflegegrad der pflegebedürftigen Person eine Lohnleistung oder Lohnersatzleistung schon eine gute Sache, ähnlich wie beim Geld für die Kindererziehung, dass eben Menschen, die so eine wichtige gesellschaftliche Leistung erbringen, nicht auch noch von Armut bedroht oder betroffen sind. Das ist mal ein Punkt. Ein anderer ist natürlich auch, dass wir schon deutlich mehr Angebote brauchen, gerade im Bereich der ambulanten Pflege, was Kurzzeitpflegeplätze angeht. Wenn jemand, der Angehörige, mal selber ins Krankenhaus muss, dass er dann einen Ort hat, wo er seinen pflegebedürftigen Angehörigen hingeben kann. Das Thema Tages- und Nachtpflege, ambulante Dienste, die nach Hause kommen und helfen. Da fehlt es einfach dringend an Angeboten, und viele Menschen wissen auch nicht wirklich, worauf sie einen Anspruch haben. Also sprich, müssen auch besser beraten werden, damit sie wissen, wo ihr Anspruch ist, wie sie den einlösen können, auf wie viele Stunden sie Anspruch haben. Und da würden wir uns als VDK eben auch wünschen, dass es wirklich deutlich unkomplizierter wird, an diese Leistung dann auch ranzukommen. Das würde die Pflege zu Hause schon sehr entlasten.
Okay, sehr gut. Jetzt frage ich abschließend für diesen ersten Block noch mal ganz kurz was ganz Persönliches. Du hast vorhin Tracy Chapman angesprochen. Was ist denn die Musik, wenn du mal im Auto unterwegs bist, wenn du im Flieger unterwegs bist, wenn du einfach mal in deine Ruhe hast? Was ist so deine Musik, die du dann am liebsten genießt?
Also ich höre viel so Alternative-Zeug. Ich höre aber auch ganz gerne Punk. Ich mag zum Beispiel so Deutsch-Punk und Spaß-Punk-Sachen wie die Ärzte gerne. Also wenn ich Westerland von Ärzten höre, kriege ich auf jeden Fall gute Laune.
Sehr gut.
Wenn ich mein Lied für gute Laune brauche, dann höre ich die Ärzte. Wenn ich was Melancholischeres oder Ruhigeres brauche, dann würde ich vielleicht andere Dinge hören. Dann würde ich vielleicht eher, im Moment höre ich gerne John and Roy, das ist so ein Indie-Zeug, das gute Laune macht. Ich höre gerne Calexico, wenn ich gute Laune brauche, eine kalifornische Band, die viel auch mit Trompeten und so arbeiten und so ein bisschen eine Mischung aus mexikanisch-kalifornisch sind, finde ich auch richtig cool. Ich habe einen ganz unterschiedlichen Musikgeschmack. Ich kenne vier Jungs aus Baden-Württemberg, die ich auch wahnsinnig gerne habe. Die Hanke Brothers, die machen klassische Musik, aber eben ganz modern und eben mit Flöte, Tuba, Geige, Klavier und auch so ein bisschen verrückte Sachen. Da mag ich dann sogar mal Klassik. Ansonsten habe ich jetzt nicht so den Faible für Klassik, sondern ich mag auch mal, wenn es kracht, und war auch schon bei AC/DC und mag Coldplay und gehe auch zu Iron Maiden. Also ich mag auch mal, wenn es richtig laut wird und kracht, schimmert.
Wir könnten tatsächlich einiges miteinander erleben, musikalisch. ich habe auch da noch ein paar Tipps dazu, aber jetzt machen wir einen kurzen Break. Die Hörer, die schon ein paar Mal meinen Podcast gehört haben, wissen, jetzt geht es zum Soundwechsel. Im Soundwechsel kommen meine Landtagskolleginnen und Kollegen zu Wort. Die haben 2 Minuten Zeit, einen anderen Blick auf unser Thema der heutigen Episode zu werfen oder auch mich von ihrer eigenen Musik und ihrem Musikgeschmack zu überzeugen. Hören wir mal rein, was Gabi Rolland aus Freiburg uns zu sagen hat. Hören wir, was Gabi aus ihren 2 Minuten macht.
Der Soundwechsel.
Ja, liebe Verena, lieber Andreas, einen Musiktipp habe ich euch heute nicht, weil ich bin musikalisch doch sehr breit aufgestellt, singe auch selbst, aber weil ja jetzt Sommerferien sind, ein Buchtipp. Freunde von mir haben gerade ein Kind gekriegt und haben es Emil genannt. Da liegt natürlich ganz nahe Emil und die Detektive. Ja, und warum ist das wichtig? Das Buch ist zeitlos. Warum? Weil es soziale Themen anspricht. Die Mutter von Emil ist alleinerziehend, das Geld reicht nicht. Die Oma hat so eine kleine Rente, auch da reicht das Geld nicht. Und die Kinder in Berlin zu seiner Zeit sind eigentlich immer allein unterwegs. Kinderbetreuung gibt es nicht. Also eigentlich Themen, die heute immer noch wichtig sind. Was braucht der gesellschaftliche Zusammenhalt? Soziale Unterstützung, soziale Gerechtigkeit, Solidarität. Wir müssen dafür sorgen, dass Rentnerinnen und Rentner eine auskömmliche Rente haben. Wir müssen dafür sorgen, dass Alleinerziehende arbeiten können, Kinder gut betreut werden und sie einfach auch am sozialen Leben teilhaben können. Und dafür sorgen wir. Dafür braucht es einen sorgenden Staat. Dazu braucht es eine Sozialdemokratie, die gut aufgestellt ist, die Themen aufgreift. Ja, und wie 1929, als das Buch geschrieben worden ist, brauchen wir heute auch eine gewisse Unterstützung für viele Bevölkerungsgruppen. Also deswegen keine Musikempfehlung von mir, sondern das Buch Emil und die Detektive. Viel Spaß beim Lesen.
Ja, vielen Dank, Gabi. Wir starten jetzt in den zweiten Teil meines Podcasts Soundcheck Politik und heute zu Gast ist die Präsidentin des Sozialverbands VDK, Verena Bentele. Und wir haben gerade so ein bisschen über den Musikgeschmack von Verena gesprochen. Ich finde gerade im Independent- und Alternative-Bereich, da werden wir große Schnittmengen finden. Bei mir ist es ja dann auch noch so ein bisschen irisch angehaucht, zum Beispiel die Dropkick Murphys, die darf ich dir mal zuwerfen, liebe Verena. Die lohnen sich auf jeden Fall. Auch eine Musik, die gute Laune macht, die aber auch nach vorne geht und ordentlich laut ist. Aber du bist ja nicht nur ein Mensch, der mit Musik groß geworden ist. Wenn man deine Biografie kennt, dann warst du auch nicht schon immer Präsidentin des VDK oder sogar Behindertenbeauftragte der Bundesregierung. Das findet sich ja auch in deiner Biografie, sondern du warst ganz viele Jahre auch aktive und sehr erfolgreiche Sportlerin. Ich selbst kann auch sagen, von klein auf habe ich Sport betrieben. Deswegen frage ich dich jetzt mal ganz persönlich auch in diesem Podcast, was hat eigentlich der Sport für dich bedeutet? Wo hat Sport dich in deinem Leben ganz besonders begleitet und wo hat er dir vielleicht sogar auch weitergeholfen?
Also in meiner Jugend übrigens war eine meiner absoluten Lieblingsbands R.E.M. und ich habe vor jedem Wettkampf End of the World gehört. Das fand ich richtig cool. Das,
da trifft sich Musik mit Sport dann.
Ein pushy Lied für mich. Ja. Genau, also der Sport, ja, das war für mich halt immer eine ganz, ganz wichtige und besondere Möglichkeit, ganz vieles hinzukriegen, mich auszudrücken, neue Dinge und neue Fähigkeiten zu lernen, was mir schon wichtig war damals und wahrscheinlich auch bis heute für mich wichtig ist, weil jetzt als jemand, den ich sieht, als Frau, als jemand, die jünger ist, in einem Job, wo viele andere etwas älter sind, hört man ja eigentlich eher die Dinge, die man alle angeblich nicht kann. Da sagt ja selten jemand, du kannst aber ganz schön viele tolle Dinge. Sondern da hört man ja viel die Dinge, die man nicht kann. Dann kommen dann die älteren Herren und sagen, ich kann die Moderation gerne für dich übernehmen, Verena, aber du siehst ja gar nicht, wer sich meldet. Dann sage ich immer, doch, doch, ich habe da schon meine Techniken, vielen Dank. Aber dass ich das überhaupt kann, habe ich schon vieles aus dem Sport mitgenommen und profitiert. Und ja, für mich war der Sport, wie gesagt, auf der einen Seite eine Möglichkeit, um neue Fähigkeiten zu entwickeln. Auf der anderen Seite hat mir Sport immer wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und es ist bis heute so, dass ich im Sport nicht so gute Energien loswerden kann, wenn jetzt irgendwas in der Arbeit nicht klappt. Mich hat Christian Lindner mal versetzt, als ich einen Podcast mit ihm als Spitzenkandidat vor der Bundestagswahl machen sollte, eine halbe Stunde vor dem Termin, es war alles aufgebaut, wir sind ein Sozialverband, kostet ja auch Geld sowas und so weiter. Ich habe mich dermaßen aufgeregt und da hilft mir nur noch laufen gehen. Da musste ich dann einfach eine Stunde rennen, dann geht's wieder besser. Und dann ist auch bei mir so, ich kann da negative Energie loswerden, aber ich kann auch Energie tanken. Das ist auch ganz wichtig. Also ich kriege aus dem Sport auch viel Energie. Das war auch schon immer so und ich mochte natürlich auch die Wettkämpfe gern. Ich fand das auch schon immer cool, mich mal mit anderen Leuten zu messen und fand das für mich immer eine riesen Motivation, wenn ich wusste, im Biathlon und Langlauf, ich habe einen Wettkampf und kann dafür trainieren. Und ich suche mir bis heute jetzt keine so richtigen Wettkämpfe mehr, aber schon immer noch mal Sachen mit Zeitnahme. Also letztes Jahr Köln-Marathon, dieses Jahr mache ich einen 56-Kilometer-Lauf entlang der Mauer, wo früher in Berlin die Mauer stand. Es gibt so 160 Kilometer um Berlin und ich laufe in der Staffel eben die lange Strecke, die 56. Und das finde ich schon cool, wenn da auch eine Uhr dazu läuft. Das macht schon Spaß.
Liebe Verena, ich bewundere das tatsächlich. Also ich war immer einer, der den Ball gebraucht hat, wenn er Sport gemacht hat.
Ball hinterherlaufen.
Ich war wie so ein kleiner Hund eigentlich. Ja, also sei es Fußball, Handball, Basketball. Ich spiele ja heute noch sehr gerne Tennis. Habe in Basketball sogar einen Trainerschein gemacht. Also alles Dinge, die irgendwie, ich sage es jetzt mal einfach, das Rennen besser hingekriegt, wenn ich irgendwie eine Ablenkung hatte.
Das ist wunderbar, wenn man das von sich weiß.
Ja, ja, eben. Dann kennt man diese Taktiken und Strategien. Also jedenfalls habe ich mich deswegen letztes Jahr mal eingelassen auf so einen Kurztriathlon. Und ich sage dir, ich habe mich während dieser fast 2 Stunden ständig gefragt, was ich hier eigentlich mache. Also es war schon ein Grenzerlebnis, aber ich muss sagen, ich war dann schon auch froh, es gemacht zu haben, um das selbst über sich erfahren zu haben. Und das, was du ansprichst, ist ja etwas, was auch was mit den Menschen macht, mit jedem Einzelnen, nämlich dass man auch ein Stück weit Selbstwirksamkeit lernt. Und deswegen, ich finde es auch bewundernswert, wenn ich mal deine Erfolge anschaue, die du ja im Sport erlebt hast oder erzielt hast. Das ist ja, da bleibt einem ja schon die Spucke weg. 5 Goldmedaillen bei den Winterparalympics in Vancouver, nur so als Schlaglicht 2010. Ich finde es faszinierend und ich glaube tatsächlich, dass gerade der Sport auch für Menschen eine ganz wichtige Selbstbestätigung sein kann, wo vielleicht andere gar nicht so richtig dran glauben, dass das zu machen ist. Wie siehst du denn den Sport denn gerade in dem Bereich, wenn es um gesellschaftliche Fragen geht? Also gehen wir mal später auf die Bedeutung von großen Sportereignissen. Wir hatten ja jetzt gerade die Fußball-EM. Aber wie siehst du so diese gesellschaftliche, auch soziale Funktion des Sports, gerade was das gemeinsame Erleben angeht? Ich spreche so Themen wie Inklusion an. Ja? Also Menschen, egal ob mit oder ohne Einschränkung. Ich war kürzlich beim Rollstuhlbasketball dabei und habe da mal mitgemacht, wo Menschen mit und ohne Behinderung sich einfach in den Rollstuhl setzen, um so, ich sage mal, auf Augenhöhe und Wettbewerbsgleichheit zu haben. Aber auch beim Thema Integration spielt es eine Rolle. Es spielt ja überhaupt keine Rolle, welche Hautfarbe ich habe oder welche Religion, wenn ich gemeinsam Fußball oder Handball spiele.
Also für mich ist Sport einfach eine Sache, genau wie Musik, Kultur, sicherlich die Menschen extrem verbindet, weil sie halt die gleiche Erfahrung machen, weil sie die gleiche Leidenschaft haben, weil sie ihr Emotionszentrum ansprechen und das eben auch in einer positiven Weise oder vielleicht auch mal in einer kurz negativen, wenn der Ball ins Tor, ins falsche Tor geht, aber man hat auf jeden Fall gemeinsam Emotionen, die man teilt. Das ist eine ganz, ganz wertvolle und wichtige Sache. Und ich habe dazu auch ein paar schöne Erlebnisse eigener Art. Zum Beispiel war ich mal in Berlin zum Marathon und bin mit einem Kumpel gelaufen, der nach 35 Kilometern wirklich schlimme Wadenkrämpfe bekommen hat, der arme Kerl. Und irgendwann haben wir dann halt diskutiert. Ich habe dann gesagt, ja komm, jetzt egal, dann gehen wir halt ein Stück. Und er meinte dann, nee, jetzt, du musst schon weiterlaufen. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, dann müssen wir uns irgendeinen fragen, ob er mich mitnimmt. Und dann haben wir irgendeinen Typen, der an uns vorbeigelaufen ist, den haben wir dann angehauen. Sagt, ja, würdest du mich mitnehmen vielleicht? Und dann hat er gesagt, ja, okay, was muss ich tun? Da hatte mein Kumpel ihm schon das Bändel, an dem wir so laufen, in die Hand gedrückt. Das ist so ein normales Schuhbändel. Ja. Und ich laufe dann halt so einen halben Meter neben ihm. Und dann habe ich gesagt, ja, servus, ich bin mit Verena. Und wir laufen jetzt zusammen ins Ziel. Und ich erkläre dir, was du machen musst. Wir haben ja noch 6 Kilometer. Das lernst du dann bis dahin schon.
Sport verbindet im wahrsten Sinne des Wortes.
Und das ist richtig geil. Also ich meine, der Typ hatte noch nie mit jemandem zu tun, der nicht sieht. Der wusste überhaupt nicht, wie das geht. Er wusste nicht, wie ihm geschieht. Und das war einfach eine total schöne Möglichkeit, Inklusion mal erlebbarer zu machen. Und ja, gerade auch, wenn Menschen eine gleiche Leidenschaft haben, wie bei dir eben das Ballspielen, das ist ja eigentlich noch besser wie Individualsportarten, dass da halt auch jemand mitspielen kann, der eben vielleicht die gleiche Sprache gerade erst lernt oder noch nicht kann und ganz andere Voraussetzungen hat. Und wir lernen halt damit auch was über andere Menschen, ohne dass es so eine, sagen wir mal, sehr gezwungene Situation ist, in der man immer Angst hat, Fehler zu machen. Eben. Das ist bei mir ja auch so. Mich fragt ja auch jeder, ja, sehen wir uns morgen? Ah nee, das kann ich jetzt ja gar nicht sagen. Wie sage ich denn das jetzt? Und sage ich, ja, natürlich sagst du, wir sehen uns morgen. Ich sage ja nicht, wir riechen uns morgen. Das finde ich jetzt unangenehm. Also das finde ich jetzt irgendwie komisch.
Und ich bin das ja auch würde so auch falsch verstanden werden, womöglich. Genau. Ja.
Und ich bin ja auch mit der Sprache aufgewachsen. Da ist der Sport einfach extrem unverkrampft und hat da gute Möglichkeiten.
Sehr gut. Ja, die Erfahrung mache ich, wie gesagt, seit klein auf. Ich bin, glaube ich, mit 6 in den Sportverein gekommen und habe das von klein auf gelernt. Aber wie gesagt, es ist ja kein Lernen, das ein irgendwie, ja, das aufgezwungen ist, sondern es passiert einfach. Und ich mache jetzt gerade so eine Reihe Sport mit Stoch, weil ich einfach Vereine besuchen möchte, um zu zeigen, wie wichtig deren Arbeit ist. Gerade auch nach Corona ist es, glaube ich, wichtig, immer mal wieder zu zeigen, welche wichtige Rolle unsere Sportvereine spielen. In Baden-Württemberg sind, ich glaube, 3,8 Millionen Menschen Mitglied in einem Sportverein. Und gleichzeitig ist es für mich auch spannend, neue Sportarten auszuprobieren. Also ich war kürzlich beim American Football. Ist interessant. Ich war aber auch, was weiß ich, beim Faustball oder beim Judo. Ich glaube, die krasseste Einladung, die ich habe, ist fürs Unterwasser-Rugby. Also da bin ich echt mal gespannt. Da wird es dann mit dem Reden schwierig. Ja. Genau. Aber wenn wir jetzt mal gerade über das Thema Fußball reden, wir haben ja durchaus auch die Erfahrung gemacht, jetzt gerade während der EM, die hatte unglaublich schöne Seiten. Also ich erinnere an die schottischen Fans als Beispiel, an viele tolle Spiele, an die tolle Stimmung in den Stadien. Aber gleichzeitig ja auch Sport, der instrumentalisiert wird. Also ich bin immer jemand, der versucht, Gespräche nicht nur über die Herrschaften von ganz rechts zu führen. Aber wenn ein Exponent dieser Partei, die sich AfD nennt, sagt, er könne sich mit einer deutschen Nationalmannschaft nicht mehr identifizieren, weil sie der Regenbogenideologie, das ist jetzt das Zitat, anhänge oder die Quelle aus jeder Pore des Fußballsports, dann dreht es mir halt schon den Magen um. Und deswegen die Frage an dich, wir haben ja jetzt aktuell nicht nur in Deutschland, sondern vor allem auch in anderen Ländern Europas, schauen wir nach Frankreich, Entwicklungen, die nach rechts und ganz nach rechts gehen. Macht dir das, was das Thema Blick der Menschen aufeinander, Toleranz, Akzeptanz von Vielfalt, nenne ich es mal, macht dir das Sorge, dass sich unsere Gesellschaft da ein Stück weit auseinandertreiben lässt, weil dieser Hass und diese Hetze von diesen Kräften, die ja ganz bewusst einsetzen, überhand nehmen könnte oder zumindest immer mehr Menschen infiziert?
Also ich fange mal mit dem Positiven an. Ich hoffe ja immer noch ein bisschen drauf, dass der Sport hier auch eine einende und integrative Wirkung entfaltet. Gerade in Ländern wie Frankreich, aber auch hier in Deutschland, wo wir sehr unterschiedliche Spieler mit sehr unterschiedlicher Herkunft in der Nationalmannschaft haben, die aber alle Deutsche sind und die alle gerne Fußball spielen. Das ist das, warum sie in einer Nationalmannschaft spielen. Ich hoffe, dass das, wenn dann Vertreter sagen, sie können sich damit nicht mehr identifizieren, dass das auch ein paar Leuten die Augen öffnet und damit auch ein bisschen eine integrative Wirkung einsetzt. Das wäre erstmal das Positive. Das Negative, es macht mir schon extrem Angst, zumal gerade mit den Ängsten, die Menschen haben, Ängste selber nicht klarzukommen, selber vielleicht nicht wahrgenommen zu werden, selber zu kurz zu kommen, mit all diesen Ängsten, die Menschen haben, wird da halt gearbeitet von ganz rechten Kräften, von Rechtsextremisten. Und da wird versucht, durch einfache Antworten den Menschen diese Ängste zu nehmen. Aber das funktioniert natürlich nicht. Und deswegen ist es aber für uns alle so schwer, damit auch umzugehen, weil gegen eine einfache Antwort mit einem Argument anzukommen, ist wichtig, aber es ist schwer. Und das fordert uns auch als Sozialverband, fordert viele Parteien wirklich intensiv, die Menschen wieder mehr da ein Stück weit auch mitzunehmen, wo sie gerade sind und ihre Ängste und ihre Bedenken ernst zu nehmen, ihre Sprache zu sprechen, in der sie sich ausdrücken, vielleicht nicht alles intellektuell und kompliziert auszudrücken. Also für mich ist das schon im Moment auch eine der großen Aufgaben, die wir im VdK haben und der wir uns widmen, wie wir dafür die Menschen wirklich auch in unserem Verband vorbereiten können, auch dann in Diskussionen einzutreten, Menschen zu überzeugen, Menschen wieder mitzunehmen.
Glaube ich, wird eine der entscheidenden Aufgaben sein. Und ich glaube, dass die Politik die Politik, ist ja immer so ein beliebter Satz oder beliebtes Wort, überfordert wäre, das irgendwie allein hinzukriegen. Ich glaube, wir müssen das mit allen gesellschaftlichen Kräften zusammen machen, mit allen Menschen. Mich hat, das sage ich ganz offen, Anfang des Jahres begeistert, wie viele Menschen aufgestanden sind, nachdem klar war, was da in Potsdam passiert ist. Dass da Menschen darüber reden, millionenfach Menschen aus diesem Land zu vertreiben. Und ich glaube tatsächlich, dass wir, war jetzt dieser Tage in Spanien, in Barcelona, in der Partnerregion von Baden-Württemberg in Katalonien, und die dortigen politischen Vertreter, der Blick von außen ist ja mal interessant, haben deutlich gemacht, dass sie Deutschland noch als einen der Staaten und als eine der Gesellschaften sehen, in denen noch die Chance besteht, diesen rechten Kräften Einhalt zu gebieten.
Das ist ja schön.
Das freut einen ja dann, wenn man das hört, ja, weil die schauen auf Frankreich, die schauen natürlich auf Italien, die schauen auf skandinavische Länder, und da spielt natürlich schon eine Rolle, ich spreche es auch immer wieder deutlich an, wie verhalten sich die Konservativen, die sich ja gerne als die Mitte bezeichnen, gerade auch in Deutschland, flirten die dann mit Mehrheiten, die sie rechts von der Mitte bauen wollen, und zwar auch unter Einbindung dieser Kräfte? Oder schaffen wir es tatsächlich in einer Zeit, die ja von Umbrüchen und Veränderung geprägt ist, schaffen wir es den Menschen Hoffnung zu geben, dass wir auch Probleme lösen können? Ich glaube, das ist ein ganz entscheidendes Argument, was Menschen überzeugen kann, Vertrauen zurückzugewinnen, dass die in Verantwortung sind, Regierungen, aber auch die in der Opposition sitzen, dass sie gemeinsam Lösungen finden. Und ich glaube, wir müssen auch wieder stärker aufeinander zugehen, auch im politischen Feld, und weniger den parteipolitischen Vorteil suchen, sondern ich glaube, es geht darum, den Menschen zu zeigen, wir ringen um Lösungen, teilweise mit unterschiedlichen Argumenten, aber wir sind auch in der Lage, Lösungen zu produzieren. Und ich glaube, das ist auch etwas, was die Mitglieder deines Verbandes, du hast vorhin von 2,5 Millionen gesprochen, ja erwarten von der Politik für ihre ganz konkrete Lebenssituation.
Genau, und die Menschen erwarten halt schon auch, dass sie ernst genommen werden mit ihren Sorgen und ihren Nöten, und erwarten auch mal, dass Dinge klappen. Also mich hat zum Beispiel letztes Jahr dieses Gebäudeenergiegesetz deswegen wirklich extrem gestört, weil da so viel draus gemacht wurde, was da eigentlich nicht hingehört hat. Also dass irgendwann eine Regierung sagt, wir fördern jetzt erneuerbare Energien, ist es ehrlicherweise jetzt nicht so wahnsinnig revolutionär. Also das ist für mich jetzt noch relativ weit weg von der ganz großen Neuerung, sondern es ist einfach nur eine Aussage darüber, die Leute sollen jetzt mal bitte irgendwann, wenn sie ihre Heizung aus- und umbauen und erneuern, auf erneuerbare Energien achten. Und dann haben wir sogar noch eine soziale Förderkomponente durch unser Zutun mit reingebracht, als Sozialverband VDK mit vielen anderen gemeinsam. Also am Ende ist da was ganz Gutes bei rausgekommen. Aber bei den Leuten ist nur hängen geblieben, auch durch Verunglimpfung vieler, auch aus der Opposition, durch Medien, dass es ein Bevormundungsgesetz ist und dass die Menschen nicht mehr frei entscheiden können, wie sie heizen. Ich weiß nicht, wer heute noch freiwillig sagt, ich gehe gerne in den Keller und hole den Kohlekorb hoch. Also da frage ich mich dann auch manchmal, ob wir uns da nicht auch selber oft das Leben sehr schwer machen, ob man nicht da auch mal ein bisschen wieder eine Versachlichung der Debatte braucht und nicht schon von Anfang an den Menschen einreden sollte, die wollen dich nur bevormunden, dich und deine schöne alte Ölheizung. Das ist aber sehr gemein, wo ich immer denke, ja, frag dich doch mal, wenn es andere Möglichkeiten gibt, dann ist es legitim zu sagen, hallo, ich bin Häuschenbesitzerin, ich habe sehr wenig Geld, ich bin eine alleinstehende ältere Dame, ich möchte eine Lösung dafür, dass eine Bank mir einen Kredit gibt. Das wäre eine interessante Debatte geworden. Hätten wir als VDK, oder haben wir es auch mal gemacht, gesagt, ja, dann muss man doch dafür sorgen als Regierung, dass ältere Menschen eine Chance haben, genau diesen Kredit zu kriegen. Und wenn sie dann das Haus nicht mehr bewohnen, dass es dann Lösungen gibt, wie das zurückgezahlt werden kann. Und die Menschen dann nicht eben aus dem Haus ausziehen müssen. Das wäre eine interessante Diskussion.
Ja, also ich glaube, das Heizungsgesetz war so ein Beispiel. Ich glaube, da ist was Unfertiges auf den Markt gekommen, unfreiwillig. Und dann wurden sehr viele Ängste sind entstanden, wurden aber auch zusätzlich geschürt. Und ich glaube, das ist das, was ich vorhin meinte. Wir sollten uns da nicht der Verlockung hingeben, wegen des vermeintlichen parteitaktischen Vorteils Punkte zu machen, auch teilweise mit Falschbehauptungen und damit Ängste schüren. In einer Zeit, in der Ängste eben ganz besonders verbreitet sind, geht es darum, Lösungen zu suchen. Liebe Verena, das war, finde ich, ein sehr, sehr spannender Austausch. Ich freue mich sehr, dass wir heute Gelegenheit hatten, mal über die Situation unserer Gesellschaft, gerade auch was den sozialen Zusammenhalt angeht, zu sprechen. Und ich sage es immer an dieser Stelle in Soundcheck Politik, it's a long way to the top if you wanna rock and roll. Du hast vorhin AC/DC genannt, eines der bekannten alten Lieder und eine der Textzeilen von AC/DC. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei warst und bedanke mich ganz herzlich bei dir. Und wenn ihr mögt, folgt mir gerne auf Social Media. Dort findet ihr mich unter Andreas Stoch. Und auch wenn ihr Wünsche, Anregungen oder Fragen habt, dann schreibt mir doch an podcast@spd.landtag-. www.verena-bw.de. Ich freue mich, euch beim nächsten Mal wiederzuhören. Und dir, liebe Verena, wünsche ich von Herzen alles Gute für deine wichtige Tätigkeit beim VdK. Mach's gut, bis bald, bleib gesund.
Danke, ciao. Bis dann, tschüssle.
Ciao.